Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de.
Ja, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vielfalter Magazin gegen Monokultur, hier zu hören auf 102,3 MHz Radio Dreieckland im Raum Freiburg, natürlich auch weltweit unter www.rdl.de. Einzelne Aufnahmen oder manchmal auch ganze Sendungen findet ihr auf vielfalter.podspot.de. Zum Beispiel diese Sendung wird dort in kompletter Länge zu hören sein. Heute am Donnerstag, den 30. Juni, begrüßt euch Mirko wieder am Mikrofon und mitgebracht habe ich euch ein längeres Gespräch mit Heino Stöver, Professor Dr. Heino Stöver. Er ist am Institut für Suchtforschung in Frankfurt und ist maßgeblich beteiligt gewesen am dritten alternativen Drogenbericht. Die Musik, die ich euch mitgebracht habe, ist, wie auch sonst in diesen Sendungen, GEMA-frei und stammt diesmal vom Wooden Street Syndicate. Das Wooden Street Syndicate habe ich in Köln kennengelernt, beziehungsweise zwei Vertreter dieses Wooden Street Syndicates. Und vielleicht haben wir mal die Möglichkeit, die Jungs auch nach Freiburg einzuladen. Okay, hören wir erstmal ein Stück vom Wooden Street Syndicate For the Mind, bevor es hier weitergeht mit Heino Stöver. Thank you. Das war das Wooden Street Syndicate mit dem Stück For the Mind. Und ihr hört immer noch Vielfalter Magazin gegen Monokultur, immer zu hören am 4. und am letzten Donnerstag des Monats. Also wenn es wie Juni 2016 5 Donnerstage gibt, dann eben auch am 5. Heute ist Donnerstag der 30. Juni. Zumindest wenn ihr das hört, ist Donnerstag der 30. Juni. Und ich habe hier einen Text mitgebracht, den habe ich Anfang Mai geschrieben. Da habe ich auf der Seite des Aktionsbündnis Seelische Gesundheit, eine Initiative der DGPPN, folgenden Hinweis gefunden. Am 26. Juni ist der internationale Tag gegen Drogenmissbrauch und illegalen Drogenhandel der Vereinten Nationen seit 1987. Auf diesen Hinweis habe ich folgenden Text geschrieben. Den habe ich dann auch dem Herrn Stöver, den wir gleich hören werden, am Telefon vorgelesen. Ich nehme an, dass uns zu gegebenem Zeitpunkt die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde, DGPPN, erzählen wird, wie böse und schlimm die illegalen Drogen sind und wie toll und wohltuend doch die Psychiatrie sei. Ich glaube kaum, dass uns das Aktionsbündnis hinweisen wird auf mehrere tausend Menschen, die allein in der BRD aufgrund der Einnahme psychiatrischer Drogen frühzeitig versterben. Auch von den körperlichen und seelischen Folgen eines Dauerkonsums von Neuroleptika und Antidepressiva werden wir in diesem Zusammenhang wohl nichts erfahren. Ich möchte hier weder die Gefährlichkeit von illegalen Substanzen verharmlosen, noch die verbrecherischen Strukturen beschönigen, in denen Unsummen mit dem Drogenhandel verdient werden. Allerdings sollte immer wieder und mit aller Deutlichkeit darauf hingewiesen werden, dass gerade durch die Kriminalisierung dieser Drogen hier eine enorme Gewinnspanne erzielt wird. Mit den Gewinnen aus dieser Drogenindustrie wird auch unsere Wirtschaft kräftig angekurbelt. Neben Luxusgütern und schicken Autos kauft die Mafia vor allem Waffen, die die Exportnation Deutschland bereitwillig in fast alle Kriegs- und Krisenregionen liefert. Wir werden vor den Gefahren des Konsums illegaler Substanzen gewarnt, vor den Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Es werden mal wieder Gelder locker gemacht für Aufklärungskampagnen und wir werden hingewiesen auf Beschaffungskriminalität und Verbrechensbekämpfung. Wir erfahren, dass die Zahl der Drogentoten um ein Fünftel gestiegen ist vergangenes Jahr. So meldete die Tagesschau kürzlich, dass im vergangenen Jahr 1.226 Menschen an den Folgen des Drogenkonsums starben, weit weniger als im Straßenverkehr ums Leben kamen. Vielleicht wird am Rande ja auch noch auf die Gefahren durch den Konsum illegaler Drogen verwiesen. Schätzungen für Deutschland belaufen sich auf etwa 74.000 Todesfälle, die durch riskanten Alkoholkonsum oder durch den kombinierten Konsum von Alkohol und Tabak verursacht werden, können wir lesen auf der Seite zur Aktionswoche Alkohol, die vom 13. bis 21. Mai stattfand. Auf diese Woche weist die DGPPN mit ihrem Aktionsbündnis Seelische Gesundheit nicht hin. Die Gelder, die das Bundesministerium für die Aktionswoche Alkohol ausgibt, fließen in andere Taschen. Ende Juni, also der internationale Tag gegen Drogenmissbrauch und illegalen Drogenhandel, der ist jetzt vorbei. Ob uns die DGPPN auf Zusammenhänge zwischen dem Konsum illegaler Drogen und sogenannten psychischen Erkrankungen hingewiesen hat, kann ich nicht sagen. Ich habe das nicht mehr weiter verfolgt. Sie wird wohl nicht explizit darauf hingewiesen haben, dass die Konsumenten illegaler Drogen, die sie in aller Regel freiwillig nehmen, sofern wir bei Sucht von Freiwilligkeit sprechen können, obwohl ihnen allerorten davon abgeraten wird und ihnen durch die Kriminalisierung beträchtliche Hürden für Erwerb und Gebrauch in den Weg gelegt werden. Ja, während uns zum Beispiel die DGPPN vor den Gefahren durch illegale Drogen warnt, verharmlost sie anderenorts die Risiken der Psychopharmaka. Da keine Zahlen erhoben werden über Todesfälle durch psychiatrische Behandlung, ist nirgendwo zu lesen, dass in Deutschland 10-mal mehr Menschen durch Psychopharmaka ums Leben kommen jedes Jahr als durch illegale Drogen. Die DGPPN wird auch nicht darauf hinweisen, wie viele Menschen hierzulande zur Einnahme von Psychopharmaka gezwungen oder genötigt werden. Oder wie viel Geld in Kampagnen fließt, die das Ziel haben, bei immer mehr Menschen psychische Erkrankungen zu erkennen, um sie dann der notwendigen Versorgung mit Psychopharmaka zuzuführen. Wie wichtig es ist, dass die psychisch Kranken ihre Medikamente einnehmen, wird uns wieder und wieder eingeredet. Hier verrichtet das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit die Propagandaarbeit für die Pharmaindustrie, finanziert vom Bundesministerium für Gesundheit, sprich auf Kosten der Steuerzahler. Im Hinblick auf den 26. Juni, von dem ich auch wieder nichts mitbekommen habe, das war wohl... Also im Hinblick auf diesen Tag gegen illegalen Drogenhandel frage ich mich, ob ein informierter und selbstbestimmter Umgang mit Drogen der fragwürdigen Verordnungspraxis in der Psychiatrie bis hin zur Zwangsmedikation nicht vorzuziehen wäre. Wie kann es sein, dass Heroin, Kokain oder Cannabis verboten sind, Neuroleptika jedoch nicht? Warum werden uns manche Substanzen vorenthalten, andere jedoch regelrecht aufgedrängt? Warum wird nicht in aller Deutlichkeit gesagt, dass ein Großteil der Drogentoten vor allem auf Kriminalisierung zurückzuführen ist? Warum werden die Psychiatrie-Toten verschwiegen? Sind Opium oder Marihuana wirklich gefährlicher als SSRI, Neuroleptika oder Benzos? Ist der illegale Drogenmarkt gar eine Konkurrenz für Psychiatrie und Pharmaindustrie? Wie sollte eine vernünftige Drogenpolitik aussehen, jenseits von Vorurteilen und Hysterie? Ja, auf eure Gedanken, Fragen und Anregungen bin ich gespannt. Ihr könnt das in der Kommentarfunktion auf vielfalter.potspot.de zu dem Artikel machen. Ihr könnt natürlich auch schreiben an Radio Dreieckland, also Vielfalter, CO Radio Dreieckland, Adlerstraße 1279098 Freiburg, oder eine Mail schreiben an vielfalter@rdl.de. Die Kontakte werde ich am Ende dieser Stunde noch einmal durchgeben. Am Telefon bin ich jetzt verbunden mit Professor Dr. Heino Stöver vom Institut für Suchtforschung an der Fachhochschule in Frankfurt. Und Sie haben sich schon einige Gedanken darüber gemacht, wie eine vernünftige Drogenpolitik aussehen soll oder aussehen kann.
Ja. Naja, auch bezogen auf Ihren Artikel schreit die Drogenpolitik ja eigentlich jetzt nach einer gesamten ganzheitlichen Drogenpolitik, die nicht eine Einteilung vornimmt in legale, illegale, verschriebene, nicht verschriebene Gebrauch, bestimmungsmäßiger, nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch von Drogen, sondern wir müssen uns Gedanken machen über die Gesamtheit der psychoaktiven Substanzen, und zwar Gedanken über ihren Zugang, über die Beratung bei Problemen und Störungen und Abhängigkeit sogar und eben auch Behandlung und Nachsorge und eben die Förderung von Selbsthilfe. Also das sind alles Bereiche, die im Grunde genommen nicht adäquat und auch nicht gleichgewichtig ihrer Gefährlichkeit nach in der deutschen Drogenpolitik wiederzuerkennen sind und sich dort widerspiegeln. Wir haben einfach eine verquere Welt, die Substanzen, die eigentlich von relativ wenigen Menschen genommen werden, zum Beispiel Opioide, daraus wird im Grunde genommen eine ganz große Diskussion entfacht. Natürlich sind das schlimme Folgen und aber auch nicht unabwendbare Folgen, dazu vielleicht später. Viele gesundheitliche, soziale Dramen persönlicher Art, aber auch der gesellschaftlichen Art gehen damit einher. Vieles von dem, was wir aber als Problem der Droge präsentiert bekommen, ist eigentlich ein Resultat der Drogenpolitik, ein Problem der Drogenpolitik. Und diese Probleme der Drogenpolitik werden nicht benannt, sondern es wird eigentlich für dieses Segment ausschließlich die Substanz selbst verantwortlich gemacht und die Prohibition, also das Drogenverbot, das Selektive, in dem wir uns befinden, wird für eine Art Naturgesetz gehalten, was unabänderlich ist und woran man nichts verändern könnte. Das ist die eine Kritik, und notgedrungen, wenn man die Schwerpunkte auf diese Substanzen legt, wird weniger Augenmerk auf die legalen Substanzen gelegt, die Volksdrogen, Alkohol und Tabak, aber eben auch, was Sie angesprochen haben, die Verschreibungspolitik in Deutschland mit einem hohen Ausmaß von Benzodiazepinabhängigkeit in der Bevölkerung und was in geschlossenen Einrichtungen vor sich geht, darüber wissen wir sowieso relativ wenig. Also es ist eine Pointierung, eine Betonung vermeintlicher Gefährlichkeiten bestimmter Substanzen und eben entsprechend eine Verharmlosung, eine nicht adäquate Bewertung des Gefahrenpotenzials anderer Drogen. Und dieses Ungleichgewicht haben wir versucht, in einem dritten alternativen Drogen- und Suchtbericht anzusprechen und zu benennen und haben eben auch Alternativen vorgeschlagen für einen anderen Umgang mit psychoaktiven Substanzen.
Sie sagen, der dritte alternative Drogenbericht, es gab also schon zwei bisher?
Ja, es gibt eigentlich schon zwei und eigentlich, solange es die gegenwärtige Drogenbeauftragte gibt, die im Amt ist. Und ich glaube, bei dieser Drogenbeauftragten wird es allzu deutlich, was auch vorher schon deutlich war, aber nur wenigen. Aber bei dieser Form der Drogenpolitik, die CDU, vor allem aber CSU geführt ist, Frau Mortler ist ja CSU-Mitglied im Deutschen Bundestag, da wird das insbesondere deutlich, weil Frau Mortler eigentlich eben auch Tabus der CSU mit transportiert, also bestimmte Themen werden nicht berührt. Und wenn Sie den Regierungsbericht, den offiziellen Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung ansehen, dann werden Sie da bestimmte Bereiche gar nicht mit einem Wort auf über 200 Seiten erwähnt finden. Und das ist zum Beispiel Entkriminalisierung. Also das, was in den Gemeinden, in den Städten, zum Teil in den Koalitionsvereinbarungen der Länder präsent ist. Diese ganze Bewegung in Deutschland, wo sich Kommunen dagegen wehren, das Genusscannabis weiter unreguliert zu lassen und das der Mafia und den Banden zu überlassen tagtäglich in ihren Städten und dafür eine regulierte Abgabeform zu finden. Diese Bewegung, die gar nicht mehr zurückzudrehen ist, die eine Wucht angenommen hat, wie gesagt, dass sie jetzt auch angekommen ist in Koalitionsvereinbarungen in Hamburg und in Bremen der beiden Regierungen. Diese ganze Bewegung wird von Frau Mortler nicht mit einem einzigen Wort erwähnt. Und von einer Drogenbeauftragten würde ich mir erwarten, dass sie diese Entwicklung begleitet, moderiert oder jedenfalls auch unterstützt oder zumindest benennt. Stattdessen wird diese Bewegung komplett ausgeblendet, nicht mit einem Wort erwähnt. Und es wird so getan, als müsste man den Genuss-Cannabis-Umgang weiterhin kriminalisieren, was dummes Zeug ist. Also wir sehen das ja in den Bundesstaaten, in den USA. Wir sehen, dass Kanada hat den Cannabis-Umgang weitgehend legalisiert. Und wir sehen auch in Europa viele andere Modelle, die jenseits dieser strikten Prohibitionspolitik verlaufen. Aber hier will man eigentlich sowohl aus dem Ausland die Erfahrung nicht aufnehmen, als auch aus den Erfahrungen hier im Inland nicht lernen und vor allem aus einer Dramatik keine Schlüsse ziehen, dass nämlich die Polizei zu 75% Konsumenten verfolgt. Also die Rauschgiftdelikte bestehen zu 3/4 aus polizeilichen Ermittlungen gegen Konsumenten, die allenfalls Mengen für den Eigenbedarf bei sich tragen. Und das ist der eigentliche Skandal, der mittlerweile selbst auch der Polizei ja nicht mehr koscher ist, sozusagen, dass die Polizei selbst für andere und endlich Regulierungsformen besteht, als jetzt noch weiter dieser Politik die Stange hält, die eigentlich daraus besteht, den Kopf in den Sand zu stecken.
Man muss doch auch sagen, dass die Drogen, also auch Cannabis, nicht unbedingt harmlos sind. Also es wird ja ins Feld geführt, dass das zum Beispiel psychosefördernd ist, dass es gerade für junge Menschen Einfluss auf die Entwicklung des Gehirns, des Nervensystems nimmt, nicht unbedingt zum Vorteil. Ist das nicht auch eine Möglichkeit, die Menschen vor diesen Drogen zu schützen?
Nein, das Verbot hat leider das Drogenangebot nicht verringert oder eliminiert. Es hat nicht die Nachfrage berührt. Wir haben eine solch hohe Nachfrage nach Cannabisprodukten wie nie zuvor in Deutschland. Und auch nie zuvor hatten wir mehr Sorten, günstiger und auch reiner, das muss man bei Cannabis schon sagen, im Angebot und auf dem Markt als heute. Also das Verbot hat die Nachfrage überhaupt nicht berührt. Das sind auch zweierlei Dinge. Die Cannabis wird offenbar weiter bei uns konsumiert in unserer Gesellschaft. Und wir müssen davon ausgehen, dass Cannabis auch in den nächsten 20 oder 50 Jahren in dieser Gesellschaft eine bedeutende Rolle spielen wird. Wir können uns ja Gedanken machen darüber, warum das so ist. Aber das Verbot hat an der Nachfrage nichts geändert. Oder das waren alles Traumtänzereien, wo man gesagt hat, man könne mit der polizeilichen Verfolgung, mit der Strafverfolgung den Bedarf oder die Nachfrage nach Cannabisprodukten einstellen. Fast könnte man sagen, das Gegenteil ist der Fall. Wir haben etwa 130.000 konsumentenbezogene Delikte bei Cannabis, 130.000, so viel wie nie zuvor in der Geschichte in Deutschland, trotz strammer Verfolgung durch die Polizei. Also offenbar die Konsumenten sehen diese Strafverfolgung nicht als etwas an, was durch sich selbst oder durch bestimmte Normen gerechtfertigt wäre, sondern viele Konsumenten haben kein Unrechtsbewusstsein beim Konsum von Cannabis, weil sie sagen, sie schädigen ja allenfalls sich selbst. Sie können auch Selbstmord machen und das ist nicht strafbar. Sie können zu schnell Motorrad fahren ohne Helm oder unangeschnallt im Auto oder viele riskante Dinge machen. Dafür werden Menschen in Deutschland glücklicherweise nicht bestraft. Und warum stellt die Polizei Menschen nach, die allenfalls sich selber Schaden zufügen und allenfalls Dinge in ihrem Garten anbauen, was im Übrigen die Polizei und die Öffentlichkeit nichts angeht, deren Ernte allenfalls die Menschen selbst schädigen kann. Also es wird mehr und mehr abstruser, mehr und mehr sind Konsumenten nicht mehr bereit, den Eingriff in ihre Privatsphäre zu dulden. Viele Menschen empfinden das als eine Verletzung von Menschenrechten, diesen starken Eingriff in die Persönlichkeitsentfaltung von Menschen. Und das untermauert eben das nicht vorhandene Unrechtsbewusstsein. Und wo kein Unrechtsbewusstsein ist und wo auch tatsächlich niemand anders geschädigt wird, kein Dritter, es sind sogenannte opferlose Delikte, wovon man als Kriminologe spricht, da wird es auch keinen Halt durch Prohibition geben, weil es gibt keine vernünftige Begründung für das Drogenverbot.
Soweit erstmal Herr Stöver aus Frankfurt. Bevor wir weitere Ausschnitte aus dem Gespräch hören, wollen wir uns noch einmal ein Stück von dem Wooden Street Syndicate anhören, In Our Mood, von der CD Street of Consciousness, Straßen des Bewusstseins. Thank you. Wooden Street Syndicate waren das mit In Our Mood. Wooden Street Syndicate können zum Beispiel auf den Straßen von Kölns immer wieder gehört werden. Man könnte sie aber auch einladen, wenn man eine Mail schreibt an woodenstreetsyndicate@gmail.com, wäre das die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen. Okay, hier weiter mit dem Gespräch mit Professor Dr. Heino Stöver vom Institut für Suchtforschung in Frankfurt. Und ja, Herr Stöver macht sich stark für eine Abschaffung von Drogenverboten. Und mit ihm habe ich vor einigen Tagen ein längeres Telefonat geführt, aus dem ihr heute einen Großteil zu hören bekommt. Bei Cannabis, das wird ja als weiche Droge gehandelt, kann man das ja vielleicht noch nachvollziehen. Die Bewegung für die Legalisierung von Cannabis ist schon ziemlich breit. Wie sieht das aus bei den sogenannten harten Drogen? Also es gibt ja jede Menge Drogen, sei es Heroin, sei es Amphetamine und andere Sachen, die ja auch nicht unbedingt harmlos sind.
Diese Begrifflichkeit weiche und harte Drogen, die ist eigentlich obsolet. Die dürfte man eigentlich gar nicht mehr verwenden, weil sie wirklich suggeriert, und ich würde sie auch nicht verwenden, die suggeriert wirklich weiche Drogen, das heißt etwas harmlos oder also Cannabis, um auf Ihre ursprüngliche Frage auch nochmal zurückzukommen, Cannabis zu bestimmten Zeiten in der Biografie mit den falschen Leuten in zu großer Menge in den falschen Situationen im Alltag genommen, kann zu erheblichen Problemen führen. Nicht nur die Auslösung von Psychose, das kann aber andere Substanzen wie Alkoholräusche auch auslösen, sondern auch es kann bei fortgesetztem Gebrauch auch zu Entwicklungsstörungen kommen. Also dass Menschen tatsächlich ihre Anforderungen nicht mehr erledigen können, in der Schule versagen, tatsächlich Entwicklungsstörungen oder Entwicklungsverzögerungen mit sich tragen. Und Sie haben völlig recht, die Entwicklung des menschlichen Gehirns ist erst Anfang der 20er abgeschlossen. Also wir sollten in Bezug auf die gesunde geistige Entwicklung und seelische Entwicklung der Menschen sehr darauf achten, dass unsere Kinder generell Substanzen, wenn überhaupt, nur sehr gering, in geringer Dosierung und mit größeren Abständen konsumieren. Statt komatös und in einer großen Gier und in einer Intensität, die natürlich Schäden, bleibende, vorübergehende Schäden auslösen kann. Das zum Thema Cannabis. Ich würde Cannabis überhaupt nicht verharmlosen. Ich halte sie für eine sehr potente Droge. Und wie gesagt, die eben in bestimmten Gruppen, zu bestimmten Zeitpunkten im Leben von jungen Menschen auch größeren Schaden anrichten kann. Genauso gut kann man davon ausgehen, dass auch manche Menschen Kokain, Schnupfen oder Heroin benutzen in nicht der riskanten Art und Weise, wie wir das von Bahnhof Zoo, vom Damenklo kennen, von Christiane F. oder hier von der Straßenszene, sondern offenbar, das zeigen uns die Daten, wird Kokain und auch Heroin durchaus in bürgerlichen Kreisen intermittierend, also unterbrochen genommen, meinetwegen zum Wochenende, zum Party machen oder zum Chillen, zum Entspannen oder zum Ausschalten. Und es gibt eben auch einen sogenannten integrierten, unauffälligen, kontrolliert, nach bestimmten Kontrollmustern organisierten Konsum von Opiaten. Aber natürlich völlig klar, Opiate haben eine hohe, ähnlich wie Tabak und Nikotin, eine hohe Suchtpotenz. Und wenn man ein, zwei Wochen dauerhaft Opioide konsumiert, mehrmals am Tag vielleicht, kann man davon ausgehen, dass man nach ein, zwei Wochen auch abhängig davon ist, dass der Körper nach dieser Droge schreit und dass man, wenn man diesen Schrei nicht befriedigt, eben auch Entzugssymptome erhält. Insofern müssen wir uns abgestuft schon nach dem Suchtpotenzial uns Gedanken machen, wie wir Tabak und auch Heroin, wie wir das regulieren zukünftig. Um mal beim Tabak anzufangen, nirgendwo in der Welt gibt es so viele Zigarettenautomaten wie in Deutschland, 330.000 Stück. Nicht annähernd, wir sind also absoluter Weltmeister damit in der leichten Zugänglichkeit zu Tabakwaren. Nun habe ich nichts gegen Tabakwaren, gegen eine leichte Zugänglichkeit. Ich war früher selber Raucher und habe auch mit Wonne aus dem Automaten gezogen. Aber das ist das falsche Signal gegenüber Jugendlichen, diese leichte Verfügbarkeit und Zugänglichkeit. Es ist auch das falsche Signal gegenüber der Gefährlichkeit. Auf der einen Seite drucken wir warnende Botschaften und warnende Bilder bald auf die Schachteln. Auf der anderen Seite folgen wir der Zigaretten- und der Automatenaufstellindustrie und sagen, bitte macht, was ihr wollt, bitte zieht noch eine kleine Altersverifikation rein, dass man erst ab 18 daran kommt. Aber ansonsten macht, was ihr wollt, macht Werbung drauf oder was auch immer. Und das sind falsche Signale. Das wäre genauso, als würden wir Heroin einfach so in der Apotheke vergeben möglicherweise, sondern da müssen wir eben gucken, dass es einen Zugang gibt, der hoch genug ist und ja zwischen Abschreckung, aber auch Befriedigung einer Nachfrage, die offenbar existiert, angesiedelt ist. Und darüber müssen wir uns in einem gesellschaftlichen Diskurs Gedanken machen. Bisher haben wir Heroin ja schon legal abgegeben, aber eben nur an Abhängige und nur an Abhängige, die mit Methadon nicht gut gefahren sind. Es gibt etwa 600 bis 800 Heroinpatienten, sogenannte, also Patienten, die nicht Methadon oder Buprenorphine bekommen, sondern eben Diacetylmorphin, so der chemische Name dafür. Und ja, das sind eben schon ärztlich kontrollierte Heroinabgaben, aber eben nur an Abhängige. Ein Genuss Heroin oder ein Heroin ja zu Genuss und zu Entspannungsrekreationszwecken, dazu sind wir noch gar nicht bereit, ist die Gesellschaft nicht bereit und dazu haben wir noch gar keine Zugangsformen diskutiert. Damit und zu Kokain übrigens auch nicht. Und da müssen wir uns auch Gedanken machen, weil ja die gesamte Regulierungsdiskussion, ich vermeide das L-Wort, weil die gesamte Regulierungsdiskussion sich immer so auf Cannabis bezieht, dass das eine ganz dringende, nötige und was die Zahlen angeht, auch viele Menschen schädigende. Auf der anderen Seite müssen wir uns aber Gedanken machen über einen legalen Zugang eben auch zu Genusskokain oder Genussheroin.
Es gibt ja noch viele andere Drogen auf dem Markt. Also wenn ich jetzt von LSD über Crystal Meth oder ich weiß nicht, was es da noch alles gibt, irgendwie Designer-Drogen, man hört von Legal Highs, kann man das alles freigeben?
Naja, unter freigeben, wenn Sie das so sagen, würde man verstehen, so den Kioskverkauf oder den an der Trinkhalle oder über den Tresen, über die Theke. Ich meinte ja gerade, dass wir uns zu allen Substanzen Gedanken machen müssen, welche Zugangsfilter wir da einziehen. Bei Crystal Meth wurde bis 1988 in Apotheken verkauft in der DDR. Und ich finde, dieses Modell ist sehr viel plausibler, als die Produktion irgendwelchen Garagenlobbyisten zu überlassen in Bayern, in Sachsen, in Tschechien, wo auch immer, sondern Menschen, die ja auf den Punkt genau Energie haben wollen oder glauben haben zu können über Amphetamine oder Crystal Meth, die sollen auch einen legalen Zugang dazu erhalten. Natürlich gibt es da Altersverifikation, man könnte Abgabekontrollen einführen, nur bestimmte Mengen abzugeben, was auch immer. Aber auch das ist eine Möglichkeit, wie wir mit Crystal Meth umgehen können. Das gehört nicht in die Garagen von irgendwelchen Hobbychemikern, sondern das kann eben durchaus kontrolliert und von guter Qualität auch anders abgegeben werden. Und so müssen wir uns Gedanken machen für jede Substanz, wie wir das eigentlich machen wollen. Wir sind erst gerade am Anfang und wir exerzieren das am Beispiel des Cannabises durch. Ich glaube, wenn wir einen legalen Zugang haben zu Cannabis, dann fällt uns das auch bei anderen Substanzen leichter, zumindest drüber nachzudenken, wie wir das denn zukünftig machen wollen. Weil der Pusher am Gifteck in jeder Stadt, das ist eigentlich eine Armutserklärung einer intelligenten Kontrollpolitik. Weil wenn wir sollten eine intelligente Kontrollpolitik uns vornehmen und nicht in Kopf-in-Sand-Politik oder ein immer mehr desselben, was gegenwärtig läuft und schon seit 20, 30 Jahren läuft, das hilft den Menschen auf der Straße leider überhaupt nicht. Die sind verelendet, verarmt, kriminalisiert. Gefängnis ist ein Großteil ihrer Biografie. Wir haben gerade eine Studie gemacht, wo wir sehen, dass 80% der Menschen, die auf der Szene Opiate nehmen oder in den Straßen Opiate nehmen, bereits Hafterfahrung haben. Im Durchschnitt 5 Jahre und im Durchschnitt 5,6 Mal. Das heißt, die gehen rein und raus. Gefängnis wird also zum Durchlauf erhitzt und auch zum integralen Bestandteil des Lebens vieler. Und das ist nicht intelligent, dass wir Menschen dort im Gefängnis zusätzlichen Risiken aussetzen, als sie auf den Straßen schon haben, weil in den Gefängnissen keine sterilen Spritzen verfügbar sind, keine Opiatersatzprogramme verfügbar sind und so weiter. Also das ist eigentlich eine Verschlimmerungspolitik, die hier betrieben wird, statt eine, die auf die Gesundheits- und Verbraucherinteressen der Menschen, die bestimmte Drogenpräferenzen ausleben, Rücksicht nimmt. Das ist insofern eine sehr rücksichtslose Drogenpolitik, wie wir sie haben.
Mir hat mal jemand gesagt, dass Heroin eigentlich weniger schädlich sein soll als Alkohol, dass die Giftigkeit nur durch die Prohibition kommt.
Ja, das kann man völlig unterschreiben, ohne nicht jetzt hier eine Werbung für Heroin machen zu wollen. Also sauberes Heroin, so wie Heroin an 600 bis 800 Menschen in Deutschland abgegeben wird, die opiatabhängig sind. Sauberes Heroin hat bestimmte Nebenwirkungen, es macht erstens mal abhängig. Damit können wir aber leben. Viele Menschen sind ja tabakabhängig, die wissen, was das bedeutet. Auch damit kann man leben. Man kann sich das einrichten und organisieren. Aber die Nebenwirkungen, die körperlichen Nebenwirkungen von Heroin sind übersichtlich. Und die werden auch bei Absetzen der Substanz auch wieder weggehen. Anders als beim Alkohol, wo wir ja doch erhebliche Zellschädigungen haben, die nicht wieder rückgängig zu machen sind. Nebenwirkung von Heroingebrauch ist Obstipation, also Schwierigkeiten mit der Verdauung. Nebenwirkung ist in vielen Fällen eine Reduktion der Libido, also des Bedürfnisses nach Sex, nach körperlicher Nähe und viele andere Dinge. Aber das sind Nebenerscheinungen, die ja angesichts der Risiken, denen Menschen ausgesetzt sind, die illegales Heroin kaufen auf der Straße, sind die ja noch relativ übersichtlich und gering. Und wie gesagt, diese Probleme verschwinden wieder bei Absetzen der Droge, beim Ausschleichen oder können sogar mit einem anderen Medikament auch bewältigt werden. Also wenn man dann auf ein anderes Opiat, auf ein anderes Mittel, opiathaltiges Mittel umsteigt als Methadon oder Heroin, es gibt ja noch Buprenorphine oder Codeine oder Morphine, retardierte Morphine. Also wir haben eine kleine Palette von Auswahlmöglichkeiten und wenn man das eine Medikament so nicht bekommt, dann könnte man ein anderes ausprobieren, dann sind vielleicht auch diese Libido und Obstipationsprobleme geringer.
Die Prohibitionsgeschichte ist ja noch gar nicht so alt. Also Anfang letzten Jahrhunderts konnte man Heroin noch in der Apotheke kaufen. Da wurde das vom Bayer-Konzern vermarktet. Es gab Haschisch auch Anfang des 20. Jahrhunderts noch in der Apotheke. Wie kam das dazu, dass das heute alles verboten ist?
Ja, gute Frage. Historisch lässt sich das eigentlich am besten erklären, die Genese der Prohibition, die tatsächlich etwas mehr ist als 100 Jahre. Also vor 100 Jahren hat man internationale Suchtstoffkontrollübereinkünfte geschaffen, die zuerst wenige Staaten unterschrieben haben. Aber ursprünglich die ersten Prohibitionsversuche haben wir in den USA gegenüber der chinesischen Minderheit von Einwanderern, die nach dem Bau der Pacific Railroad, also der Eisenbahnlinie durch Amerika, dann arbeitslos wurden, in den Städten, insbesondere in San Francisco, dann chinesische Viertel gründeten und das Drogenverbot, das Opiatverbot war ein willkommener Anlass, um diese Minderheit zu kontrollieren und auch zu kriminalisieren. Zur selben Zeit war Opiat und Alkohol im sogenannten Laudanum durchaus noch erlaubt für die weiße Mittelschichtsdame, die sozusagen, was ein Heilmittel war, dieses Laudanum, gegen allerlei Gebrechen von Menstruationsbeschwerden bis hin zu anderen stärker körperlichen Signalen und Symptomen. Die Laudanum waren lange Zeit noch legal, also opiathaltig, während, wie gesagt, das Opiatrauchen in Opiumhöhlen der chinesischen Minderheit eben strafverfolgt worden ist. Das war sozusagen der erste Akt der Kriminalisierung. Und das hat sich ausgedehnt. Die USA waren war der zentrale Staat, der dieses Drogenverbot weltweit durchgesetzt hat. Also die Amerikaner waren diejenigen, die sozusagen über die vielfältige Interessen hatten, nämlich Opiat-Händler oder Alkaloid-Händler, also die diese Substanzen verkauft haben und gehandelt haben, wie Deutschland und England, Das waren ganz große Hersteller von Opioiden in der Welt. Und Deutschland hat auch bis 1919 diese Suchtstoffkontrollübereinkünfte auch nicht unterschrieben und signiert, weil die wirtschaftlichen Interessen dagegen standen. Auch die Kriegsinteressen, aber auch ohne Kriegsinteressen hat die deutsche Alkaloidwirtschaft, also die Drogenwirtschaft, gesagt, dass man diesem weltweiten Drogenverbot nicht beitreten solle. Das schädigt deutsche Wirtschaftsinteressen. Und erst der Versailler Vertrag, in einem gesonderten Artikel wurde Deutschland dazu verdonnert, eben diesen internationalen Suchtstoffkontrollübereinkünften beizutreten und dieses Drogenverbotssystem auch einzuführen. Und das war sozusagen der Beginn in Deutschland, nicht das freiwillig gewählte Beitreten zu diesen Übereinkünften, sondern der Druck der Alliierten im Versailler Vertrag. Das war die Geburtsstunde für das Drogenverbot in Deutschland. Und das hat sich dann in den folgenden 90 Jahren etwa perpetuiert. Es ist ein immer mehr desselben geworden, immer mehr Substanzen und Verhaltensweisen sind unter das anfangs Opiumgesetz, später Betäubungsmittelgesetz subsumiert worden. Und das, was wir jetzt haben, ist sozusagen die Endrechnung. Also das ist das, wo es kaum noch weitergeht. Die Bundesregierung plant, so ein Suchtgruppengesetz über den Weg zu bringen, wo nicht mehr jede einzelne Substanz dann in die Verbotsanlage fällt, sondern eine ganze Substanzklasse. Das ist sozusagen der Endpunkt des Verbots und ja, es gibt kaum noch eine Möglichkeit, mit bestimmten Substanzen umzugehen außerhalb des Drogenverbots. Dabei hat man vergessen, wo allerdings jetzt eine Umkehr erkennbar ist, die therapeutischen Potenziale bestimmter Substanzen. Und beim Cannabis angefangen, da wird es ja in diesem Jahr ein Gesetz geben, das die Cannabis-Anwendung und Einnahme für den medizinischen Gebrauch gestattet, unter bestimmten Kautelen, oder auch jetzt schon vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte schon gewährt wird, etwa 600 Menschen in Deutschland. Also diese therapeutische Potenzial wird langsam ausgegraben und wiederentdeckt. Und man merkt, das ist ein gutes Schmerzmittel, Cannabis. Es kann bei bestimmten Menschen besser helfen als andere Substanzen. Und das wird jetzt wieder verfügbar gemacht. Und so geht es eben auch mit anderen Substanzen außerhalb von Cannabis, die durchaus therapeutische Potenziale haben, aber völlig dem Verbot und dem Verbotsdiskurs zum Opfer gefallen sind. Und wo wir eigentlich uns entledigen eines bestimmten Wissens um die Potenziale bestimmter Substanzen und wir verarmen eigentlich damit. Und ein großer Teil unserer Kenntnis und unseres Wissens, unserer Naturwissenszusammenhänge geht damit verloren. Und jetzt graben wir es mühsam wieder aus und wie gesagt, fangen beim Cannabis an.
Thank you.
Das war das Stück Step in Our World vom Wooden Street Syndicate. Und auch die Musik vom Wooden Street Syndicate ist nicht bei der GEMA registriert oder gemeldet. Wir sind hier immer noch bei Vielfalter Magazin gegen Monokultur und für Inklusion. Die Sendung vom 30. Juni 2016. Heute mit Ausschnitten aus einem Gespräch mit Professor Dr. Heino Stöver, der am alternativen Drogenbericht 2016 mitgearbeitet hat und maßgeblich auch daran beteiligt war. Wir haben jetzt über die illegalen Drogen gesprochen. Auf der anderen Seite gibt es ja die pharmazeutischen Drogen, die eben per Rezept verschrieben werden. Sie hatten erwähnt, dass Benzodiazepinabhängigkeit auch ein großes Problem ist. Ja. Wir haben Neuroleptika. Also da gibt es jetzt die Deutsche Gesellschaft für soziale Psychiatrie, die jetzt nach Jahrzehnten die erste Broschüre zum Absetzen von Neuroleptika mal rausgebracht hat. Ja. Wir haben die DGPPN, die immer noch sagt, Psychopharmaka machen nicht abhängig.
Ja.
Aber was ist das anderes, wenn man eine Substanz nicht ohne Schaden absetzen kann oder wenn man von Absetzsymptomen sprechen muss? Ist das nicht auch eine Sucht, auch eine Abhängigkeit?
Ja, so feine Abhängigkeit. Also all die Substanzen, die sich in unseren Organismus eingeschaltet haben, die sich dort breit gemacht haben und die sozusagen bei Absetzen ja eine kritische Situation zur Folge haben. Das alles sind Symptome der von Abhängigkeit gepaart mit Unwohlsein, wenn wir diese Nachfrage nicht stillen können. Mit Schlafstörungen, ich weiß nicht, welche Symptome da im Einzelnen eine große Rolle spielen. Und das, was Sie angesprochen haben, die Benzodiazepinabhängigkeit, wird so gut wie gar nicht diskutiert in Deutschland. Auch im Sucht- und Drogenbericht findet es sich angesichts der immensen Zahl von Menschen, die von den Benzodiazepinen und anderen Medikamenten abhängig sind, Schmerz- und Beruhigungsmittel, Schlafschmerz- und Beruhigungsmittel, etwa 1,5 Millionen Menschen. Das ist noch konservativ geschätzt. Dieses Thema wird gar nicht aufgemacht. Und das ist das zentrale große Thema, finde ich, für Menschen in Alten- und Pflegeheimen, für überhaupt alte Menschen, aber auch für Menschen, die den Stress damit bewältigen wollen des Alltags, die sich nach Feierabend diese Substanzen einverleiben. Ich finde, dass das gerade ein Ausdruck, eine Medikalisierung und auch eine Selbstmedikalisierung unseres modernen Lebens geworden ist, die ja, wo wir zu wenig über Kompensations- und alternative Möglichkeiten reden, wie wir Menschen wieder mobilisieren, aktivieren in Altenheimen und Pflegeheimen, was natürlich alles Geld kostet, Pflegestunden, Personal, und in vielen Bereichen hat die Pille eben menschliche Zuwendung ersetzt oder versucht es zu ersetzen, kann es natürlich gar nicht. Und Menschen werden ruhig gestellt und werden davon abhängig, klar.
Zur Ausgangsfrage, eine wünschenswerte Drogenpolitik wäre also ein sachgerechter und informierter Umgang mit Drogen, eine Regulierung statt eine Kriminalisierung.
Ein sachgerechter Umgang, ein informierter Umgang, aber der muss von der Gesellschaft erlernt werden. Durch Diskurse, wie sie die Drogenbeauftragte anzettelt, jetzt als Beispiel mal genommen, auch viele andere machen das natürlich so, wird das nicht gerade befördert. Also ihre Schieflage in der Akzentuierung bestimmter Substanzen, das ist eigentlich kein sachlicher Umgang. Über Crystal Meth eine Jahrestagung zu halten oder dies als Schwerpunkt rauszugreifen, entspricht überhaupt nicht den epidemiologischen Notwendigkeiten, worauf tatsächlich jetzt fokussiert werden muss. Und Deutschland ist in vielen Bereichen ein Hochkonsumland, beim Alkohol zum Beispiel. Es gibt nur noch wenige Länder, die mehr trinken als die Deutschen. Beim Tabak hinken wir hinterher, nicht an allerletzter, aber so im letzten Viertel in der Europäischen Union von 28 Ländern. Also das ist ein Land, was bestimmte Substanzen, die offenbar auch dem Produktionsprozess dienen, ihn unterstützen, ihn abfedern und ihn kompensieren, die Leiden, die dort erlebt werden im Alltag. Diese Substanzen sind hier wohl gelitten und die sind hier weit verbreitet. Andere hingegen überhaupt nicht. Also wir müssen einfach einen sachlichen Umgang finden und da würde ich dafür plädieren, dass die Drogenbeauftragte verschwindet, dass wir eine Sachkommission haben, die Experten hinzuziehen kann. Aber es nützt nichts, jetzt zum Beispiel einen Drogenbericht herauszugeben, der tendenziös ist, der selektiv ist, weil nur bestimmte Probleme herausgegriffen werden und die aufgebauscht werden und völlig sozusagen überzeichnet werden und wo ein Stab von Mitarbeitern sozusagen sich dem der parteipolitischen Inszenierung unterziehen muss und sich dem unterwerfen muss. Nämlich das haben wir, dass sozusagen die Dramatisierung eines bestimmten Drogenkonsums durch die CSU, CDU, auch durch die Drogenbeauftragte der FDP vollzogen wird. Und diese Dramatisierung ist erstens völlig unangebracht und zweitens enorm schädigend. Weil wir könnten davon ausgehen, dass die Substanzen, die von diesem Dramatisierungsdiskurs nicht betroffen sind, eher unauffällig und eher harmlos sind, was sie nicht sind. Insofern brauchten wir einen ausgewogenen, sachlichen, aber zuweilen auch einen etwas entspannten Umgang mit Substanzen.
Sprich, das Gegenteil von Prohibition.
Ich glaube, dass die Prohibition zu großen Teilen Symbolpolitik ist. Also es wird etwas dramatisiert, es werden bestimmte Gruppen unter Kontrolle gehalten, wo wir mit wieder zu den Ursprüngen und der Quelle der Prohibition zurückgehen. Und man kann Jugend zum Beispiel sehr stark in den Fokus nehmen, ihren Drogengebrauch dramatisieren, unsere Jugend, die wir nur Gutes wollen und für die jede Substanz, vor allem Alkohol, eine schädliche Substanz ist, aber das wird eben nicht ausreichend betont. Insofern Symbolpolitik auch, als das gesagt wird und suggeriert wird, guckt, dies sind die dramatischen Probleme, die die Jugend und die diese Gesellschaft mit dieser Jugend hat, aber wir können diese Probleme lösen. Mit den Ansätzen, die wir haben, mit den paar Modellprogrammen, mit der Strafverfolgung übrigens auch, mit der Polizei, mit vielen anderen Dingen. Also insofern nützt es einer konventionellen Politik, einem konventionellen Politikverständnis der klassischen Parteien. Die wollen nichts daran ändern. Sie profitieren von dieser Symbolpolitik, weil sie können sich sowohl als Ankläger, als Dramatisierer darstellen, als auch als Helfer und Retter. Und das ist doch eine fantastische Ausgangslage. Insofern, sozialpsychologisch gesehen, ist eben diese Prohibitionspolitik eine sehr willkommene, eine nützliche für diese traditionellen Parteien. Aber sie ist natürlich, wer davon eben auch profitiert, ist eben die organisierte Kriminalität in Deutschland, die sich zurückhält, die in Deutschland riesige Absatzmärkte hat, wo es wenig Bandenkriege gibt. Es ist ja nicht Mexiko und wir müssen auch keine Mexiko oder Mexikanisierung fürchten. So, das wird ja im Rahmen bleiben. Die Kartelle haben ihre Claims abgesteckt. Die machen Crack, die machen Pulverkokain, die vertreiben Heroin hier und andere Sachen dort. Also die Prohibition ist das Öl ins Feuer der Kartelle und der organisierten Kriminalität. Also was Besseres, eine Preisstabilität, kann man ja der organisierten Kriminalität gar nicht besser angedeihen lassen. Die kann davon leben, die kann planen, die haben feste Daten, womit sie die nächsten 10 Jahren planen können, weil das Cannabis, der Cannabispreis wird so und so bleiben und auch selbst Missernten in Afghanistan haben nicht dazu geführt, dass die Preise hier wesentlich in die Höhe gehen und die Abnehmer weniger werden. Also die größten Profiteure ist natürlich organisierte Kriminalität. Mit dem naiven Glauben, durch die Polizeiverstärkung könnte man irgendwie mehr Erfolge erreichen. Ich frage mich, wir haben jetzt 280.000 sogenannte Rauschgiftdelikte. Was würde passieren und was müssten wir aufwenden, um 400.000 Rauschgiftdelikte zu haben? Müssten wir paramilitärische Einheiten einsetzen? Müssten wir Menschen stimulieren, andere zu verraten? Und was nützen uns dann 400.000 Rauschgiftdelikte? Wir wüssten, es gibt eine hohe Nachfrage. Und jedes Jahr 400.000 junge Menschen zu kriminalisieren, ist eigentlich schon sehr unethisch und sehr schlimm, was wir mit unserer Jugend machen. Dieser Kriminalisierungsdruck bleibt ja nicht ohne Folgen.
Soweit Professor Dr. Heino Stöver vom Institut für Suchtforschung in Frankfurt. Und er ist auch maßgeblich am alternativen Drogenbericht 2016 beteiligt, dem dritten alternativen Drogenbericht. Den könnt ihr im Internet finden, relativ einfach, wenn ihr danach sucht. Das war's auch wieder für den Juno mit der Sendung Vielfalter Magazin gegen Monokultur. Am Mikrofon war und ist Mirko. Am 4. Juli, das ist der erste Montag im Monat, werdet ihr einen Zusammenschnitt aus den beiden Juno-Sendungen im Wiederholungsprogramm finden, also am 4. Juni um 20 Uhr und bis zum Musikmagazin, das um 17 Uhr hier folgt, hört ihr noch ein wenig das Wooden Street Syndicate aus Köln. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und das Zuhören. Kommentare zu dieser Sendung könnt ihr lassen unter vielfalter.potspot.de und wie angekündigt, die E-Mail-Adresse ist vielfalter@rdl.de, die Postadresse Vielfalter CO Radio Dreieckland Adlerstraße 12 79098 Freiburg. Ja, bis zum nächsten Mal am 4. und am letzten Donnerstag des Monats, 16 Uhr im Gruppenradio auf 102,3 RDL Radio Dreieckland oder www.rdl/live weltweit. Bis dann, ciao.
Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de.